HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Raffaela Edelbauer wurde für ihre Bücher vielfach ausgezeichnet. Mit ihrem Roman Das flüssige Land schaffte sie es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und des Österreichischen Buchpreises. Ihr Hörbuch, über das wir jetzt sprechen, heißt Die Inkommensurablen. Es ist ein Titel, der erstmal ein bisschen irritiert und auch nicht leicht über die Lippen geht. Dorothee Meyer-Karweg, was hat es denn mit diesem spannenden Titel auf sich?
Ja, das ist ein Begriff aus der Mathematik. Wörtlich übersetzt heißt das in etwa die nicht zusammenmessbaren. Es bezeichnet einfach ausgedrückt Maße, die keinen rationalen Bezug zueinander haben, die also einfach nicht so zusammenpassen. Und das wird hier auch auf Menschen übertragen. Und ich sage es schon mal vorab. Ich habe schon lange nicht mehr so einen spannenden, auch verrückten und auch geschichtlich interessanten Roman gehört. Es ist so ein Kaleidoskop an Ideen und man weiß mitunter nicht so richtig, ist das Traum oder Wirklichkeit. Aber am Ende fügt sich dann doch alles wieder logisch zusammen. Und das Ganze wird dann auch noch wunderbar vorgetragen vom stimmlich sehr begnadeten Schauspieler Cornelius Obonja, der allen Figuren hier so eine ganz besondere Stimmfarbe gibt. Das werden wir gleich hören.
Und in welche Zeit und an welchen Ort entführt uns der Roman?
Der Roman spielt in Wien im Juli 1914, das heißt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Menschen in der Stadt sind entsprechend aufgewühlt, also man rechnet mit dem Krieg gegen Serbien erstmal. Auslöser für diesen Konflikt war ja das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo am 28. Juni 1914. Und in diese aufgeheizte Stimmung kommt Hans, ein Pferdeknecht aus Tirol, in die Stadt Wien. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Er hat von der Psychoanalytikerin Helene Czeresch gelesen und will sich von ihr behandeln lassen, weil er meint, Gedanken von anderen vorherdenken zu können.
Aha.
Und dieser belesene junge Mann trifft vor Helene Czereschs Behandlungsräumen auf Clara. Und diese Clara stammt aus allerärmsten Verhältnissen, studiert jetzt aber Mathematik und bereitet sich auf ihr Rigorosum vor. Thema sind die Inkommensurablen. Ja, und dann kommt noch Claras Kamerad Adam dazu, ein musisch begabter, sehr reicher Adliger, der von der Familie aber zur Militärkarriere gezwungen werden soll.
Ach, alles, was dazu gehört. Ein reicher Adliger, eine arme junge Frau, die Mathematik studiert und ein junger Mann vom Dorf. Ich finde, das klingt alles in allem schon nach diesem Thema, über das sie schreiben möchte, die Inkommensurablen, die gar nicht zusammenpassen.
Ja, aber die gemeinsame Verbindung ist eben diese Helene Czeresch und Clara und Adam sind bei ihr in Behandlung und Hans möchte eben behandelt werden. Und diese Helene beschäftigt sich unter anderem mit einem ganz besonderen Traumphänomen, dem sogenannten Cluster der 10.000. Das heißt, 10.000 Menschen, so erzählt es Adam diesem Hans, würden alle von einem Dorf träumen, einem Dorf, in dem sie aber noch nie waren. Jeder träumt aus einer anderen Perspektive.
Es geht um ein Dorf, in dem die Schlafenden zu Bewusstsein gelangen. Jeder in seinem Häuschen, in seiner kleinen Kaschemme. Trotz der vielen hundert Berichte ist es deswegen kein leichtes, ein Gesamtbild zu erstellen, auf das man sich wissenschaftlich valide verlassen kann. Die Hoffnung ruht, und damit wären wir gerade bei der Sache, schwörst du auch wirklich nichts, gar nichts darüber zu sagen.
»Ich habe doch schon geschworen«, sagte Hans begierig.
»Während alle anderen bloß ihren eigenen Part träumen, kann Clara eine ganz wesentliche Sache
zwischen den Perspektiven wechseln«, sagte Hans.
Es war Adams Gedanke gewesen, den er gerade ausgesprochen hatte, das war ihm vollkommen bewusst.
»Woher weißt du das?«
Adam schien getroffen.
»Es war aus dem Zusammenhang wahrscheinlich«, sagte Hans rasch.
Ja, und da hörten wir Cornelius Obonia mit einem Ausschnitt aus Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer. Dieser Adam, der erzählt von diesem Cluster der 10.000, aber er gehört nicht dazu. Er kann sich dagegen mit allen Einzelheiten an Schlachten erinnern, an denen er gar nicht teilgenommen hat. Und Hans kann eben Gedanken anderer vorhersagen. Ja, und gemeinsam erleben wir mit den dreien jetzt die nächsten Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums in Wien, was dann die Mobilmachung bedeutet.
Und was genau erleben die drei in Wien?
Ja, wir sind beispielsweise bei einer Orchesterprobe dabei von Adam und seinen Freunden, bei der es dann gleich auch zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kommt. Da geht es eben um den bevorstehenden Krieg. Und wir sind mit den dreien beim Essen mit weiteren Gästen in dem hochherrschaftlichen Haus von Adams Familie. Und auch da reden alle über den möglichen Krieg.
Es geht darum, sagt Konrad, den Feind rasch und rücksichtslos niederzuwerfen oder mental zu zerrütten, indem man ihm schnell schwere Verluste zufügt. Deswegen wird unsere Armee mit der größten Brutalität vorgehen müssen. Es hört sich paradox an, aber das ist sogar im Sinne unserer Gegner. Um ihnen spätere Verluste zu ersporen, eilt man gleich mit den schwersten Waffen herbei. Na was denn? Es ist kein Geheimnis, fuhr der Väterliche seine Frau an, die ihn beim Einstopfen der Serviette vorwurfsvoll angesehen hatte. »Ich habe Radewitz davon sprechen hören«, schnitt Adam in die Pause, »dass wir die seit Jahren geplante Modernisierung, die man dieses Jahr hätte organisieren wollen, noch vor dem Einzug durchführen könnte. Was ist, Vater? Ich sage doch nur, dass die Kadetten auf der Seite Russlands moderner und in besserer Ausrüstung...« »Das reicht«, sagte Adams Vater schlicht. »Es ist keine Kritik.« Adam sah zu Boden wie einer, dem etwas furchtbar Peinliches widerfahren war. »Das weiß der Krisenstab der Armee besser. Danke, Adam.«
Ja, wir hören, Adams Vater ist doch recht autoritär. Das ist mal wieder eine Szene, in der Cornelius Obonia so seine ganze Kunst zeigen kann, den Figuren wirklich ihre ganz eigene Farbe und Individualität verleihen kann. Ja, weiter geht's. Wir tauchen mit den dreien noch tief hinab in die Eingeweide der Stadt Wien. Also ein Gullideckel ist der Eingang in die Kanalisation, wo auch die allerärmsten Wiens unterkriechen. Und Hans, die ganze Zeit übrigens vollkommen übermüdet, weiß im Untergrund oft nie, wie ihm geschieht.
Von irgendwo hörte er ein Stöhnen. Immer wieder musste Hans sich ermahnen, dass es nur eine Illusion der Kanalfäulnis war, die ihn daheim suchte. Da stieg er auf einmal in etwas Weiches. Schlamm, dachte er, und wollte seinen Stiefel herausdrehen. Da packte es ihn, wie ein Kraken umfing ihn die Galerte aus der Dunkelheit. Es würde ihn hinabziehen, dachte er panisch. Er fühlte einen Körper seine Beine umschließen, zwischen seine Schenkel dringen, in ihn, um ihn, zu ihm. Und aus tiefster Seele schrie er, wie zur letzten Wehr. Ihn durchpeitschte in Wellen sein Puls, da drehte sich die Kolonne und der Vorderste kam mit der Gaslampe zurück. Es war Adam, der ihn jetzt an der Hand nahm und weiterzog. Aber Hans wandte sich noch einmal um. Er war in einen Menschen gestiegen, der ihn aus dem Traum herausgepackt hatte. Nackt lag er da, auf feuchten Jutesäcken. Ein Teig aus Fleisch, keine Form.
Ziel der drei ist eine unterirdische Opiumhöhle, wo auch eine junge Frau mit Kleinkind haust, die Adam geschwängert hat und wo Hans dann erste Erfahrungen mit Heroin macht.
Puh, also das klingt nach einer Fülle von Ideen und Eindrücken. Aber wie bindet sich das hier in diesem Roman zu einem großen Thema zusammen?
Ja, Thema des Romans sind für mich einerseits diese drei jungen Menschen, die hier zusammentreffen, aber Thema ist auch und vor allem die Stadt Wien kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Also wir erleben die Stadt sozusagen als lebenden Organismus mit sehr viel Helligkeit, mit sehr viel Reichtum, aber eben auch entsetzlicher Armut und Schmutz. Es ist so eine Stadt auf der Schwelle zur Moderne mit der Musik Arnold Schönbergs, mit Suffragetten, die für die Rechte der Frauen kämpfen, mit Freuds Psychoanalyse und den Gedanken C.G. Jungs, aber eben auch mit so einem althergebrachten Militarismus und einer Jugend, die nach einer Aufgabe sucht und damit sehr empfänglich ist für Massenhysterie.
Nach den Ausschnitten zu urteilen, wird das alles sehr plastisch und detailliert beschrieben.
Ja, es ist für mich eine sehr soghafte Geschichte, bei der Traum und Wirklichkeit auch mal verschwimmen. Man fühlt sich mitunter wie auf Drogen oder wie im Schleudergang, weil man zu Anfang auch nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht. Am Schluss löst sich dann einiges Unverständliche auf und da landen wir und Hans vor allen Dingen auf dem harten Boden der Realität. Also ich habe das Ganze sehr gebannt gehört, auch dank eben dieser sehr kraftvollen, ich würde geradezu sagen saftigen Interpretation durch Cornelius Obonja. Das ist ein ganz großer Könner seines Fachs.
Raffaela Edelbauer. Die Inkommensurablen, gelesen von Cornelius Obonja. Zwei MP3-CDs, das sind 10 Stunden Hörvergnügen, gibt's für 24 Euro und sind bei Random House Audio erschienen.